Dimensionen.
Klingelt bei Paul in der Früh der Wecker, ist der morgendliche Ablauf eigentlich immer gleich. Zuerst geht es in die Küche. Kaffee wird gemahlen, die Espressokanne kommt auf den Herd. Anschließend Dusche, elektrische Zahnbürste und Toilette. Schnell noch ein kleines Frühstück und dann raus aus dem Haus. Vor dem Haus parkt Pauls Auto. Das nutzt er, um morgens zu seinem Arbeitsplatz zu kommen, eine Mittelschule im Norden der Stadt. Der Morgen verläuft bei Paul so routiniert, dass er sich gar keine Gedanken darüber macht, wie stark sein Alltagsleben von Infrastrukturen abhängt, von Leitungssystemen, die ihn mit Strom, Gas und sauberem Trinkwasser versorgen, von öffentlich bereitgestellten Verkehrsnetzen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen.
Gutes Geschäft. Infrastrukturen der Zukunft. Von Juliane Nagilla.
In Krisenzeiten treten die Lebensadern der Gesellschaft besonders deutlich zutage. Mit Beginn der Corona-Pandemie rückte die öffentliche Gesundheitsversorgung in den gesellschaftlichen Fokus. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Energieversorgung.
Also Daseinsvorsorge, das sind alle Dienstleistungen, die dazugehören, um Menschen ein menschenwürdiges Leben eigentlich zu ermöglichen in einer Gesellschaft.
Emma Dowling forscht am Institut für Soziologie der Universität Wien.
Und das sind vor allem die Infrastrukturen, die gebraucht werden, um das sicherzustellen. Historisch auch eben staatlich, öffentlich zur Verfügung gestellten Infrastrukturen. Das hat sowohl soziale Komponenten wie Gesundheit, Pflege, Soziales, aber auch materielle Infrastruktur wie öffentliche Verkehrsmittel, aber auch Energie, Wasserversorgung, Müllabfuhr und so weiter.
Welche Infrastrukturen Teil der Daseinsvorsorge sind, sei eine gesellschaftlich umkämpfte Frage, sagt die Soziologin. Der Blick in die Geschichte zeige, dass zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Infrastrukturen und Dienstleistungen öffentlich zur Verfügung gestellt wurden. So waren es beispielsweise private Firmen, die anfangs Eisenbahnnetze bauten, eine Aufgabe, die später der Staat übernahm.
Es gibt SoziologInnen, die auch davon sprechen, dass es ja auch darum geht, um eine Institutionalisierung von Solidarität. Also das ist ja die Frage, was wollen wir als Gesellschaft gemeinsam auch allen zur Verfügung stellen und sind bereit, auch da einen Beitrag zu leisten, damit wir auch eine Versorgung haben, die eben allen, egal wer sie sind, auch zur Verfügung steht.
Wurde in der Nachkriegszeit argumentiert, dass der Staat einen einfacheren und billigeren Zugang zu Kapital habe und Versorgungsleistungen effizienter und kohärenter organisieren könnte, wurden ähnliche Argumente ab den 1980er Jahren genutzt, um für den Markt als wichtigsten Akteur in der Daseinsvorsorge zu werben. Dieser politische Wandel wird auch als neoliberaler Umbau des Wohlfahrtsstaates bezeichnet und sei vor allem in den USA und Großbritannien stark vorangetrieben worden. Viele öffentliche Einrichtungen wurden an private Unternehmen verkauft, wie zum Beispiel die British Telecom oder die British Airways. Zudem beauftragte die öffentliche Hand zunehmend private Konzerne, berichtet Emma Dowling. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise folgten ab 2008 Sparmaßnahmen, die auch die soziale Absicherung betrafen.
Diese Privatisierung öffentlicher Güter, das hat mit sich gebracht, dass man auf den Markt gesetzt hat, dass man gesagt hat, eigentlich eine Erbringung über den Markt würde dafür sorgen, dass hier bessere Ressourcen zur Verfügung stehen, dass hier auch Innovation angetrieben wird und dass auch über diese Marktlogik eine Kosteneffizienz oder über eine unternehmerische Logik eine Kosteneffizienz auch stattfindet.
Im britischen Pflegebereich sei diese Rechnung jedoch nicht aufgegangen, sagt die Soziologin. Pflege sei eine sehr zeit- und arbeitsintensive Tätigkeit. Die Produktivität zu steigern, ohne dass die Qualität leide, sei nur eingeschränkt möglich.
Das heißt, diese Rationalisierungen, die man versucht hat zu erlangen, um hier auch eine Gewinnorientierung zu erreichen, das hat eigentlich vielfach eher dazu geführt, dass auf dem Rücken der Beschäftigten hier diese Gewinne erwirtschaftet werden, indem weniger Personal zur Verfügung steht, indem die Beschäftigten unter viel mehr Zeitdruck stehen. Solche Dinge sind dann eher passiert. Oder dass man einfach Löhne gesenkt hat. Also in Interviews, die ich geführt habe, haben Pflegekräfte schon auch darauf hingewiesen, wenn sie selbst eine Privatisierung erlebt haben, dass sowas auch passiert ist.
Die kollektive Verantwortung musste der Eigenverantwortung weichen. Zwar würde die Bevölkerung weiterhin eine öffentliche Gesundheitsversorgung befürworten, der staatliche Gesundheitsdienst NHS sei hoch angesehen, gleichzeitig wurde der NHS in den letzten Jahrzehnten massiv ausgehöhlt und totgespart, berichtet Emma Dowling. Es gebe massive Versorgungslücken und lange Wartelisten für Operationen. Zudem streiken seit Monaten immer wieder Tausende von Pflegekräften.
Das heißt, das Bild, was man eigentlich zeichnen kann von Großbritannien, ist, dass dieses Experiment, alles am Markt auszurichten und eine Gesellschaft zu haben, wo eigentlich die Eigenverantwortung dominiert, dass das nicht funktioniert hat. Es hat zu Versorgungslücken geführt, es hat dazu geführt, dass auch Ressourcen, die zur Verfügung stehen, rausgenommen werden, um eben Profite und Renditen und Schuldenzahlungen, Zinszahlungen, all das, was mit diesen Geschäftsmodellen auch eingeführt wurde, um das alles zu bedienen, da sieht man jetzt, dass eben viele Ressourcen auch fehlen.
Das Daseinsvorsorgemodell der Nachkriegszeit war gestützt auf der unbezahlten Arbeit von Frauen. Es wiederzubeleben sei daher nicht der richtige Ansatz, ist die Forscherin überzeugt. Vielmehr müsste man über Alternativen nachdenken. Alternativen, die lokal und demokratisch verankert sind.
Mittwochnachmittag hat Paul keinen Unterricht. Meist nutzt er diese Zeit, um seinen Vater im Pflegeheim zu besuchen. Das Pflegeheim wird von der Firma Senecura betrieben. Anfangs hat das Paul irritiert. Er hätte gedacht, dass Pflegeheime in Österreich von den Gemeinden oder den Ländern betrieben werden. Er hat daher auch ein wenig recherchiert, wer hinter Senecura steckt. Das Unternehmen ist in Österreich für 30% aller privaten Pflegeplätze verantwortlich. 2015 wurde Senecura vom französischen Konzern Orpea aufgekauft. Orpea wiederum hat eine komplexe Konzernstruktur mit einer Vielzahl an Firmen und Gesellschaften. Auffällig viele davon sind in Luxemburg angesiedelt. Der Großteil der Orpea-Aktien ist im Streubesitz. Der größte Einzelaktionär ist ein kanadischer Pensionsfonds. Warum sich dieser für Pflegeheime in Europa interessiert, ist für Paul nicht ganz einleuchtend. Irgendwie hat er kein gutes Gefühl, wenn die Einrichtung, die sich um seinen Vater kümmert, nach Gewinnsteigerung strebt und Renditeerwartungen erfüllen muss.
Was die Privatisierung von Infrastrukturen angeht, nimmt Großbritannien in Europa eine Sonderstellung ein. Ein anschauliches Beispiel ist der Anteil öffentlicher Betten in der stationären Altenpflege. Dieser ist in Großbritannien von 66% in den 1980er Jahren auf nur 4% zurückgegangen. Auch in Österreich kann man in diesem Zeitraum einen Rückgang beobachten, jedoch in einem viel geringeren Ausmaß. Von mehr als 3/4 ist der Anteil auf rund die Hälfte gesunken.
In Österreich sehen wir vor dem Hintergrund unseres nach wie vor eher korporatistischen Wohlfahrtsstaats bisher begrenzte Präsenz dieser Akteure.
Leonhard Planck arbeitet an der Technischen Universität Wien im Forschungsbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik. Gemeinsam mit Kollegen hat er kürzlich zu transnationalen Investoren in Österreich geforscht.
Wir haben uns in dieser letzten Studie eben die Bereiche Gesundheit, Pflege und Wohnen angeschaut. Da sehen wir so aus dem klassischen Finanzinvestoren-Spektrum, insbesondere im Wohnungssektor, Indizien für verstärktes Veranlagen, gerade im Wiener Wohnungssystem, aber auch in anderen Städten Österreichs. Und im Pflege- und Gesundheitsbereich ist das zum Teil noch nicht so ausgeprägt, wenn man es insbesondere zum Beispiel vergleicht eben auch mit Deutschland. Schauen wir uns jetzt den Bereich der Primärversorgung an, die in Österreich ja ausgebaut werden soll. Und da sehen wir, dass beispielsweise in Deutschland dieser Ausbau ganz stark in den letzten Jahren zum Teil von Finanzinvestoren, von Private-Equity-Investoren genutzt wurde, um hier einzusteigen in diese kritische Infrastruktur.
Ein Einstieg, der mittlerweile von der deutschen Politik kritisch gesehen wird. Sie will die Finanzinvestoren wieder aus diesem Bereich hinausdrängen, erzählt Leonhard Planck. Denn die Versorgung klappt nicht so wie gewünscht. Eine aktuelle Untersuchung zeige, dass sich investorengeführte zahnmedizinische Versorgungszentren in Deutschland vorwiegend in einkommensstarken Regionen angesiedelt haben. In Regionen, die bereits eine hohe Dichte von Zahnärztinnen und Zahnärzten aufwiesen.
Finanzinvestoren suchen sich eben aufgrund ihrer Gewinnerwartung von oft zweistelligen Renditen natürlich die Bereiche heraus oder picken sich die Rosinen heraus, die sozusagen profitabel oder besonders profitabel sind. Und das ist natürlich ein anderer Zugang, als zu sagen, man möchte möglichst eine universelle Versorgung auch in peripheren Lagen, in Gebieten, die eben nicht so gut erschlossen sind, wie das eigentlich sozusagen der Auftrag auch im Rahmen unserer Daseinsvorsorgeagenda ist.
Bei Einrichtungen, die im Besitz von Private Equity Investoren sind, werden höhere Gewinne abgeschöpft, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler. Das sei gerade in unterfinanzierten Bereichen wie dem Gesundheits- und Pflegesektor problematisch. Im Schnitt würde ein Viertel der Einnahmen an die Eigner von Kapital bzw. von Immobilien gehen.
Insbesondere die Untersuchungen zu England, die es hier gibt, die zeigen eben auch auf, wo hier sozusagen ein großer Unterschied liegt zwischen eben solchen großen international dominierten Private Equity Pflegeketten und auf der anderen Seite gemeinnützigen Akteuren oder eben zum Teil sogar auch kleinen privaten KMU geführten Pflegeheimen, also die im Schnitt vielleicht ein Haus oder vielleicht auch zwei Häuser betreiben, aber deren Kostenstruktur ist eher vergleichbar mit gemeinnützigen als mit diesen großen Ketten, die sich hier breit gemacht haben und wo eben dann ein erhebliches Potenzial eigentlich aus volkswirtschaftlicher Perspektive zur Einsparung besteht.
Die Wertabschöpfung passiere auf unterschiedlichen Wegen, erklärt Leonhard Blank. Über undurchsichtige Unternehmenskonstrukte und Offshore-Finanzsysteme, über den Aufbau von Marktmacht und zunehmend auch über die Wertsteigerung von Immobilien. Finanzinvestoren würden sich entweder direkt an Unternehmen beteiligen, über Aktien oder Unternehmensanleihen beispielsweise, oder indirekt über Fonds. Gerade Immobilienfonds seien oft auch für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger offen.
Also um vielleicht zuzuspitzen, wenn Sie der Deutsche Immobilienfonds an den steirischen Pflegeheimen als Eigentümer beteiligt, dann wirbt er beispielsweise damit, dass er da, weiß ich nicht, 10% Rendite für seine Altersvorsorge in Deutschland lukrieren kann.
Neben der Pflege haben Leonhard Blank und seine Kollegen auch den Wiener Wohnbauboom analysiert. In der Bundeshauptstadt wurden in den vergangenen Jahren sehr viele Wohnungen neu gebaut. In der Hoffnung, dass durch mehr Angebot die Preise sinken. Das sei aber genau nicht passiert, da der Boom vor allem auf frei finanzierten Wohnungen fußte, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler. Leistbare Wohnungen wurden dabei kaum geschaffen, jedoch sind verstärkt internationale Finanzinvestoren in den städtischen Immobilienmarkt vorgedrungen.
Und haben dann tatsächlich hier festgestellt, dass von diesen rund 60.000, grob gesagt, neu gebauten Wohnungen in dem Zeitraum etwa so ein Fünftel von solchen internationalen Investoren gekauft wurden. Also die wurden zwar hier sozusagen von lokalen Bauunternehmen oder einschlägigen Bauunternehmen hier in Wien gebaut und dann aber eben direkt als gesamtes Projekt, nicht eine einzelne Wohnung wird verkauft, sondern gesamter Wohnblock oder Wohntürme werden an einschlägige Versicherungen bis Private Equity Investoren verkauft.
Um die Shareholder-Orientierung zurückzudrängen, sollte das Gemeinnützigkeitsprinzip gestärkt werden, meint Leonhard Blank. Gerade im Pflegebereich. Zudem müsste stärker unterschieden werden zwischen Investments, die konkrete Bedürfnisse bedienen, und jenen, die ausschließlich gewinnorientiert sind. In den bedarfsorientierten Versorgungssystemen sollten öffentliche Mittel sorgsam eingesetzt werden und es sollte nicht möglich sein, dass Mittel für Partikularinteressen abgeschöpft werden.
Wieder zu Hause angekommen, findet Paul in seinem Briefkasten die Jahresabrechnung seines Energieanbieters. Früher hat er diese Briefe kaum beachtet. Mittlerweile macht er sie mit einem unguten Gefühl auf. In den vergangenen Monaten hat er sich zeitweise Sorgen gemacht, ob die Energieversorgung gesichert ist. Dass die steirische Landesregierung beschlossen hat, die Energiesteiermark AG wieder vollständig in den Landesbesitz zu holen, befürwortet er. 25% des Unternehmens haben einer australischen Investorengruppe gehört. Der Rückkauf kostet zwar mehr als 500 Millionen Euro und das Land Steiermark muss Schulden aufnehmen, doch gibt es ja dafür auch Dividendenzahlungen, denkt sich Paul.
Wasser, Energie, Straßen oder Telekommunikation. Infrastrukturen, die auf Netzen passieren, werden meist vom Staat bereitgestellt. Schon Adam Smith stellte in seinem Buch »Der Wohlstand der Nationen« fest, dass es im Allgemeinen keinen staatlichen Eingriff braucht, damit die Wirtschaft funktioniert. Außer es handelt sich um Infrastrukturen. Diese müssten kollektiv geplant und errichtet werden.
Er hat zum Beispiel von Brücken gesprochen, von Straßen gesprochen. Das können wir alle individuell mit unseren individuellen quasi Nachfrage-Angebots-Entscheidungen nicht quasi herstellen, sondern da braucht es eine Planung, da braucht es eine Koordinierung über die individuellen Entscheidungen weg.
Michael Getzner ist Professor für Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie an der Technischen Universität Wien.
Selbst wenn wir ein privates Netz haben oder eine private Infrastruktur, wie es zum Beispiel Plattformen der sozialen Medien sind, Da hat sich auch in den letzten Jahren ganz stark herausgestellt, da brauchen wir Regulatorien, damit eben der Zugang zu solchen Plattformen, zu solchen Infrastrukturen, wo dann schlussendlich alle angewiesen sind drauf, nicht auskönnen, wenn sie kommunizieren wollen oder wenn sie eine Leistung wollen, dass man ist auf diese Infrastrukturen angewiesen. Der Staat hat zumindest die Aufgabe, Infrastrukturen zu regulieren. In vielen Fällen wird so sein, dass es sinnvoll ist, dass der Staat das auch bereitstellt. Der kann das auch effizienter.
Es sei ein Vorurteil, dass nur private Wirtschaftsakteurinnen und Akteure effizient und innovativ sein können, meint der Ökonom. Es seien jedoch andere Arten von Innovationen, die im gemeinnützigen Sektor in den Vordergrund treten. Innovationen, die nicht in erster Linie auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind.
Beispielsweise die Frage, wie organisiere ich eine Pflege? Also wen stelle ich in den Mittelpunkt meiner Innovationen oder meiner Betrachtung? Ist das quasi der alte Mensch, der eine Pflege braucht und welche braucht er und wie häufig oder wie intensiv das ist? Wie viel Zeit nehme ich mir? Ja? Wenn ich das aber jetzt aus Profitgründen irgendwie beschneiden will, dann schaut sozusagen quasi aus diesem Grund schon die Pflege anders aus.
Je nach Bereich sei der Kostendeckungsgrad kommunaler Infrastruktur unterschiedlich hoch. Also jener Anteil der Ausgaben, der durch die Einnahmen gedeckt ist.
Ich würde meinen, dass es gar nicht sinnvoll ist, so eine Kosten-Nutzen-Analyse in jedem Detailgrad aufzustellen oder nur dann, wenn quasi in so einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung eine Infrastruktur quasi kostendeckend bereitzustellen ist, dass das auch bereitgestellt wird. Weil es ja gerade bei Infrastrukturen darum geht, von der Versorgung über den sozialen Ausgleich, über die Chancengleichheit und so weiter, dass das eine öffentliche Aufgabe ist.
In den vergangenen Jahren seien private Investoren in viele Infrastrukturbereiche vorgedrungen. Sie würden sich mittlerweile auch an Infrastrukturen beteiligen, von denen man früher dachte, dass sie nie privat funktionieren könnten. Und nicht immer funktionieren sie privat besser, wie ein Vergleich europäischer Wasserwirtschaften zeigt.
Wo wir eindeutig festgestellt haben, dass die Privatisierung zu keinen Vorteilen geführt hat, dass die öffentliche Versorgung zumindest so gut ist wie die private Versorgung.
Die öffentliche Bereitstellung habe Vorteile. Der Staat habe als Schuldner eine bessere Bonität, er müsse keinen Profit erwirtschaften und die Transaktionskosten seien gering.
Diese Frage, darf der Staat Schulden machen für sinnvolle Investitionen? Das ist eine Frage, die sich, wenn ich das rein einmal jetzt von der Investition betrachte, von den Kosten, Nutzen, Einzahlung und Auszahlung über die Zeit, frage ich mich, wo das große Problem ist. Weil jedes Unternehmen nimmt zum Beispiel einen Kredit auf, ein Darlehen auf, investiert in eine Maschine, zahlt das über die Zeit zurück. Naja, was macht der Staat? Der investiert zum Beispiel auch in eine bestimmte Infrastruktur. Die Nutzeffekte entstehen über die Zeit. Manchmal dauert es sehr lang, nicht? Also eine Wasserversorgung oder eine bestimmte Infrastruktur, die lebt ja ein paar Jahrzehnte. Also es ist ja nicht so, dass diesen staatlichen Schulden nicht ein bestimmtes öffentliches Vermögen und gesellschaftliche Nutzeffekte dagegen überstehen.
Baut eine Gemeinde einen neuen Kinderspielplatz, so sei dieser Nutzen nicht unmittelbar monetär greifbar. Dennoch habe eine qualitativ hohe Grundversorgung von Kindern einen Wert, sagt Michael Getzner.
Da gibt es eben auch diese, wir nennen das manchmal moralökonomischen Argumente, also wo man sagt, ja, Effizienz und Gerechtigkeit, das sind ganz wichtige Felder, die man diskutieren muss bei der Bereitstellung von Infrastruktur. Aber es geht ja auch darum, zum Beispiel, dass man ein Recht auf sauberes Wasser hat oder ein Recht auf eine Bildung hat oder ein Recht auf eine bestimmte Gesundheitsversorgung hat.
Paul hat noch eine Unterrichtsstunde für den kommenden Tag vorbereitet und sitzt nun müde auf der Couch. Am Fernsehbildschirm flimmern Bilder von trockenen Bachbetten und ausgetrockneten Seen. Die Trockenheit ist derzeit überall Thema. Wieder einmal nervt es Paul, dass er immer noch so stark aufs Auto angewiesen ist. Er würde gerne aus dieser fossilen Infrastruktur ausbrechen, aber das ist gar nicht leicht. Anfang Juli startet eine große Regionalbus-Offensive im Süden von Graz und auch der Schnellbahntakt wird auf 15 Minuten reduziert. Das wäre ein guter Zeitpunkt, einmal das Klimaticket auszuprobieren, denkt sich Paul. Dann könnte er in der Früh mit dem Bus in die Arbeit fahren und am Weg vielleicht noch den Roman weiterlesen, für den er heute Abend wieder einmal viel zu müde sein wird.
Rund die Hälfte der österreichischen Wirtschaftsleistung geht auf den Staat zurück. Er zahlt Pensionen aus, betreibt Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser. Wird medial über die Wirtschaft gesprochen, sind aber nur selten Kindergärten, Pflegeheime oder städtische Kläranlagen gemeint. Diese Bereiche werden nicht als produktive Tätigkeiten angesehen.
Es gibt Vorläufer natürlich. Keynes, aber auch Karl Polanyi haben schon in diese Richtung argumentiert, dass es eben nicht nur um aggregierte Größen und abstrakte Einheiten geht, die man natürlich misst und bewertet, sondern dass es um das Alltagsleben geht.
Sigrid Stagel ist Professorin für Umweltökonomie und Umweltpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Dass es nicht nur um Betriebe und abstrakte Kategorien geht, sondern dass es auch um Küchen, um Werkstätten, um ganz konkrete ökonomische Aktivitäten geht, die zu analysieren essentiell sind, um die Ökonomie zu verstehen. Analysieren wir diese nicht, dann verlieren wir einen Teil dessen, um sozusagen die Dynamik der Ökonomie zu verstehen. Aber wir verlieren auch etwas, was überhaupt rausfällt ansonsten aus dem Blick der Ökonomie. Und deswegen ist es essentiell, eben auch das Alltagsleben aller mit zu berücksichtigen.
Als Fundamentalökonomie werden all jene Bestrebungen bezeichnet, die die sozialen Infrastrukturen ins ökonomische Blickfeld rücken. Infrastrukturen wie Pflegeheime oder soziale Transferleistungen, die ebenso zum Funktionieren des Alltagslebens beitragen wie Nahverkehrsnetze. Verschiebt man den Fokus von der Nutzenmaximierung hin zur Bedürfnisbefriedigung, ergeben sich ganz neue Herangehensweisen, argumentiert Sigrid Stagel.
Gewinn ist immer mehr besser, klarerweise, aber auch Wünsche zu befriedigen ist immer mehr besser. Während Bedürfnisse sind begrenzt und können befriedigt werden, da hat man irgendwann genug davon. Und sie haben aber das wunderbare Charakteristikum, dass sie über die Menschheit hinweg und auch über die Zeit hinweg und natürlich auch geografisch ident sind. Die sind so ähnlich wie Menschenrechte, also jeder Mensch hat dieselben Bedürfnisse. Natürlich werden sie in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Gesellschaften mit unterschiedlichen Versorgungssystemen befriedigt, aber das verbindet auch die Menschen.
Eine sichere Behausung sei ein Bedürfnis, erklärt die Ökonomin. Was es konkret braucht, um es zu befriedigen, hänge auch vom kulturellen Kontext ab. Aber an sich verbinde das Bedürfnis nach einem sicheren Rückzugsort die Menschen. Anders sehe das mit dem Wunsch nach Wohnraum aus. Der ist nach oben hin offen. Wie er erfüllt werden kann, dafür gäbe es keinen Maßstab, anders als bei Bedürfnissen.
Wie diese Bedürfnisse befriedigt werden, hängt eben davon ab, welche Versorgungssysteme wir organisiert haben. Und das ist eben Job der Ökonomie, auch diese Versorgungssysteme zu analysieren. Also Ökonomie ist dann die Wissenschaft der Versorgungssysteme.
Welche Bedürfnisse der Staat als solche anerkennt und erfüllt, sei das Ergebnis demokratischer Aushandlung, sagt Sigrid Stagel.
Wenn wir mal davon ausgehen, Teilhabe an der Gesellschaft ist das Bedürfnis und Mobilität ist ein Mittel dazu, dann hat sich das auch gewandelt. Mit dem Anbieten des Klimatickets in Österreich beispielsweise wurde eine relativ kostengünstige Version einer sozialen Infrastruktur geboten, die Zugang zur technischen Infrastruktur bietet, nämlich nachhaltige Mobilität, die natürlich noch weiter ausgebaut werden muss, weil sie noch nicht in allen Kontexten, also vor allem im ruralen und im semiruralen Bereich, noch nicht ausreichend zur Verfügung steht. Aber hier wurde eine Infrastruktur angeboten, die es ermöglicht, nachhaltige Mobilität, die öffentlich großteils angeboten wird, einen leichten Zugang dazu zu bekommen.
Bewegung gäbe es auch im Pflegebereich. Fand Pflege lange Zeit im privaten häuslichen Kontext statt, könne man in den letzten Jahrzehnten eine starke Kommerzialisierung beobachten. Diese führe wiederum zur Frage der Gerechtigkeit, was wiederum die Frage aufwirft, ob nicht der Staat Pflege öffentlich bereitstellen sollte. Eine Frage, die zuletzt auch im Energiesektor gestellt wurde.
Wo man merkt, wenn es zu Überwerfungen kommt, geopolitischer Art, das sehr stark durchwirkt auf Haushalte. Manche Gruppen von Haushalten haben sich da jetzt sehr geplagt mit diesen abrupten Veränderungen, abrupten Preissteigerungen. Das heißt, da kommen wir auch zur Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Grundversorgung mit nachhaltigen Energiediensten in einer öffentlichen Form bereitzustellen. Wenn man besonders viel Energie verbraucht, dann kann es durchaus sein, das wird über den Markt gemacht, aber so eine gemischte Form wäre auch eine Möglichkeit im Sinne der Daseinsvorsorge, hier auch mehr öffentliche Bereitstellung anzubieten.
Die öffentliche Bereitstellung sei nicht per se besser, sagt Sigrid Stagel. Doch manchmal sei sie der sinnvolle Weg, um Bedürfnisse zu befriedigen.
Gutes Geschäft. Infrastrukturen der Zukunft von Juliane Nagilla. Gelesen haben Bernhard Fellinger und die Autorin. Technik Georg Janser. Redaktion Armin Stadler.